Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du dein Wort aufschließt, dass du die Dinge einfach in die Herzen hineinschreibst und das, was nicht von dir ist, dass es einfach abfällt und dass wirklich dein Wort jetzt in die Herzen kommt. Mach du uns fähig zu empfangen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Amen. Vielleicht könnt ihr das Bild erkennen. So, Titel der Predigt, ich werde gleich noch den Predigttext auch lesen, heißt Gemeinsam vorwärts. Wir sind alle in einem Boot. Ne? Boot nennt sich Gemeinde. Ich würde mich jetzt weigern, dass ich jetzt der Trommler hier bin, der euch sagt, vorwärts, vorwärts, schneller. Aber der Trommler hat die Aufgabe zu motivieren. Manchmal gibt es zu viele Trommler und zu wenig Ruderer. Ich kenne aus der Geschäftswelt, dass man dringend 5 Sachkräfte braucht, aber es gibt einen Trommler mehr. Und man fragt sich, warum? Gut, vielleicht reißt der eine Trommler 5 Arbeitskräfte raus, aber ich glaube nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob 2 Trommler hier mehr bewirken würden auf dem Schiff. Würden die schneller rudern? Nee, ich glaube nicht. Seht ihr einen, der nicht rudert? Na doch, ich sehe einen, aber ich bin auch nah dran. Nee, der fotografiert, sei ihm verziehen. Aber sonst, jeder hat seinen Platz, ne? Die einen links, die einen rechts. Jeder hat seine Position hier. Das kann jetzt die gute oder die schlechte Nachricht sein. Du bist ein Unikat. Gott hat dich auf besondere Weise gemacht. Jeden von uns. Manchmal reiben wir uns auch, ne, aneinander. Das gehört dazu. Das ist Familie. Das bedeutet auch, dass wir aneinander reifen. Dass wir miteinander vorwärts gehen. Die Betonung liegt auf gemeinsam. Gemeinsam heißt nicht, es läuft alles problemfrei oder problemlos. Wir haben auf jeden Fall eins gemeinsam. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das Kreuz, Jesus ist im Zentrum unserer Gemeinde, unseres Lebens. Und wir sind auf diesem Schiff genannt Gemeinde. Jeder hat seinen Platz, wir haben auch ein Ziel, eine Richtung. Der Trommler, weiß nicht, ob er die Richtung angibt, vielleicht, aber für uns in der Gemeinde ist Leitung dafür da, Richtung anzugeben, Leute zu motivieren, Menschen heraus zu rufen, zu fördern, freizusetzen, Leute in ihre Berufung hineinbringen. Leitung ist eigentlich eine Dienstaufgabe, ne? Wenn man es nimmt, auch nach der Bibel. Ne? Wer der Erste unter euch sein will, der soll aller Diener sein. Man hat es auch in der Geschäftswelt erkannt, ne? Dass der Patriarch, dieses Modell ist eigentlich nicht mehr in, sondern es geht um Leiterschaft, die unterstützt, die Leute zusammenbringt, die Fähigkeiten haben, um das Ziel zu erreichen, um vorwärts zu kommen. Das heißt, jeder hat auch seinen Platz hier in der Gemeinde. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder ist hineingerufen. Soweit, ich möchte jetzt den Text lesen. Der Text steht im Römer 15. Verse 5 bis 7 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn von Gott, Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus, zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Lasst nochmal auf euch wirken. Der eine oder andere hat auch die Herrenhuter Jahreslosung erkannt in den Versen. gemeinsam vorwärts. Vielleicht lese ich es nochmal, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich habe so als Kernaussage, würde ich so drunter schreiben, Titel gemeinsam vorwärts. Gott hat eine Aufgabe für uns, für dich persönlich, für uns als Gemeinde. Und diese Aufgabe ist größer als wir selbst. Diese Aufgabe gilt es gemeinsam zu bewältigen. Gott hat uns zusammengerufen, damit wir seine Hände sind, sein Leib. Wir sind sein Leib. Ne? Der Leib, der tut was, ne? Der bewirkt etwas. Gott möchte, dass wir zusammen etwas bewirken. Es gibt auch keine Einzelkämpfer. Ich höre oft so die Aussage, nicht, dass ich es nicht verstehen könnte, ich brauche keine Kirche. Ich brauche das nicht. Ne? Ich kann Menschen verstehen, die enttäuscht sind und die sagen, mit dieser Institution, wie auch immer das Namensschild dieser Institution ist, kann ich nichts anfangen. Ich bin vielleicht verletzt worden. Ich bin enttäuscht worden. Ich kann nur sagen, Menschen enttäuschen, Gott enttäuscht nicht. Es ist manchmal schwierig. Wir sind auch in unserer Biografie enttäuscht worden von Menschen, hatten auch keine Lust mehr auf Kirche oder Gemeinde. Aber Gott hat die Gemeinde gesetzt und er möchte uns da hineinrufen, dass wir hier, der ist der Ort, wo wir wachsen. Ja, es ist wie in der Familie, du bist da hineingeboren. Du kannst ja deine Eltern und deinen Bruder und Schwestern nicht aussuchen. Ich hätte mir vielleicht zu meiner Zeit vielleicht noch ein Brüderchen gewünscht oder was auch immer. Vielleicht hätte sich einer seine Geschwisterchen weggewünscht, wenn es nervt. Ne? Ein Esser mehr am Tisch. Gott hat uns zusammengerufen, dass wir aneinander wachsen. Mein Vater hat es immer bezeichnet, Leute, die schwierig sind oder einem Probleme machen in manchen Zeitabschnitten, hat sie Gnadenspender genannt. Das heißt, solche Menschen spenden Gnade, weil du darfst reifen. Ich hatte auch Gnadenspender, auch im beruflichen Umfeld. Und wenn man bewusst hier damit umgeht, auch reflektiert, warum reagiere ich auf die Person so, und auch bewusst, ja, wir hatten es schon mal über die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Wenn ich das in Anspruch nehme, dann wird sich was verändern in mir. Ich kann nur sagen, dass bei einem bestimmten Gnadenspender wir jetzt ganz toll miteinander auskommen zum Beispiel. Da ist was passiert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob nur bei mir etwas passiert ist. Ich glaube, da ist auch was passiert, aber vor allem auch bei mir. Aber wir wollen uns nochmal hier diesen Text anschauen. Das heißt, Gott hat eine Aufgabe für uns. Wir sind auch immer im Gebet, auch wir als Leitung. Was ist der Plan Gottes für uns als Gemeinde? Was sollen wir tun? Wenn ich in verschiedenen Treffen bin, wenn ich verschiedene Stimmen höre, sei es meistens ist Kritik, kommt schon so ein Bild zustande, was die Gemeinde oder was ich zu tun habe. Ich muss in bestimmten Treffen da sein, ich muss präsent sein, bestimmte Dinge müssen laufen, funktionieren, bestimmte Kreise müssen da sein. All das, was man sich so vorstellt, muss funktionieren, muss laufen, da was, ne? Es muss was gehen. Meine Frage ist immer, ist das Gottes Plan? Ist das wirklich, was Gott für uns oder für mich hat? Ich bin in der vielleicht je nachdem guten oder schlechten Situation, dass ich zeitmäßig sehr begrenzt bin. Das heißt, ich muss wirklich Gott hören, fragen, was ist dran, weil ich habe für viele Dinge gar keine Zeit. Was möchtest du tun? Was ist unsere Aufgabe hier als Gemeinde? Was ist meine Aufgabe? Du hast, glaube ich, Epheser 2,10 heute Morgen erwähnt. Das ist auch so ein Schlüsselvers. Was möchte Gott in die vorbereiteten Werke sollen wir gehen? Du sollst in deine vorbereiteten Werke gehen, nicht in die von deinem Nachbarn. Vielleicht hat er eine ganz andere anderes Zeitverhalten. Ne? Vielleicht hat Gott was ganz anderes vor. Es geht um das, was Gott mit dir hat, mit uns als Gemeinde. Ich vergleiche auch oft mit anderen Gemeinden, denke, oh, die sind so groß, die haben all das, jenes, ne? Diese Veranstaltung, tolle Konzerte und was auch immer. Ich muss aber schauen, was ist für uns dran? Ich sehe andere Menschen, vergleiche, oh, ich weiß noch, wo ich in so einer, im Training war. Wir mussten so Predigten abhalten, Trainingspredigten. Da haben Leute echt so toll gepredigt. Ich denke, oh, ich möchte so gern so sein wie der. Der hat so viel Humor, so viel Spaß, ne? Und auch der war so tiefgründig. Oder kann ich nicht so sein wie der? Und wisst ihr, was die einfache Aussage ist? Sei du selbst. Und du bist dir selber im Weg. Jesus nachfolgen heißt auch Selbstwerdung. Das heißt, dass das, was Jesus in dich hineingelegt hat, sich entfaltet. Aber ich wollte eigentlich auf die Einteilung hier. Wir wollen uns das jetzt anschauen hier, gemeinsam vorwärts. Wir haben hier in den Versen gemeinsames Ziel, gemeinsame Anbetung. Da geht es um diesen spirituellen Aspekt, Gottesdienst. Wir haben hier auch, was hier so die Jahreslosung eigentlich ausdrückt, gemeinsam Hand in Hand gehen. Kommt auch von dem griechischen Ausdruck, der verwendet wird, habe ich das eigentlich so übernommen. Einer neben den anderen an. Wir wollen uns dem ersten Punkt zuwenden. Vielleicht nochmal eine kurze Schleife, um vielleicht auf das Gemeinsam zu kommen. Hier steht, von Gott allein kommt alle Ermutigung, kommt alle Ausrüstung, möchte ich ergänzen, alle Kraft. Hier steht eigentlich so wörtlich, er ist der Gott des Ausharrens und des Beistandes. Beistand ist der Heilige Geist, der Herbeigerufene. Von ihm allein kommt eigentlich alles. Das heißt, wir dienen nicht einem Selbstzweck. Wir sind nicht da, damit es immer so funktioniert. Wir sind auch nicht da, damit schöne Musik gemacht wird, eine tolle Predigt gehalten wird, es nachher leckeren Kaffee gibt und wir entertained nach Hause gehen. Es ist kein Entertainment-Programm. Wir brauchen auch als Gemeinde, aber als Einzelperson, das ist eins hier, wir brauchen diese Offenbarung Gottes, möchte ich sagen. Du brauchst dieses, wo Gott dir begegnet, wo Gott uns begegnet als Gemeinde, damit dieses Gemeinsam überhaupt da ist. Das ist der Nenner. Jesus ist der Nenner. Jesus ist das Zentrum für das, was wir tun möchten und auch, was wir mit Jesus, was wir erfahren haben. Und Gott ist ein Offenbarungsgott. Das heißt, ich habe nicht drüber gelesen und 5 Jahre studiert und dachte, okay, ich werde jetzt Christ, ne? Nein, Gott ist mir begegnet, so wie dir, die jetzt hier sitzen. Ich hoffe, die meisten. Und wenn es nicht so ist, dann such diese Offenbarung. Du hast diese Begegnung Gottes erlebt. Du hast erlebt, dass Gott vielleicht dich vom Tod gerettet hat, deine Krankheit besiegt hat. Du hast diese Erfahrung gemacht, wo du weißt, er ist lebendig, er ist real, er ist wirksam. Das meine ich mit. Das ist gemeinsam. Ja, wir sind ja kein Club, kein Fromm-Club und kuscheln uns aneinander und hoffen, dass die Endzeit irgendwie vorbeigeht und wir irgendwo entrückt werden oder sowas. Gott hat uns herausgerufen und wir haben diese Offenbarung, wir haben diesen Gott kennengelernt, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, der alltagstauglich ist. Das ist unsere Basis. Das ist die Basis, wo wir sagen, ja, da möchte ich dabei sein. Oder ich möchte nicht dabei sein. Das ist auch okay. Es gibt auch Leute, die haben entschlossen, nicht dabei zu sein. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist okay. Aber Gott sucht die, die dabei sein möchten. Er sucht dich, die wir hier zusammen in dem Boot sind. Klar kannst du auch aussteigen und sagen, das andere Boot fährt schneller, da gehe ich jetzt in das andere Boot rein. Ist okay. Dann geh in das andere Boot. Kein Stress damit. Aber lass uns gemeinsam diesen Platz finden. Diese Gemeinsamkeit. Er gibt es Aushalten, er gibt es Durchhalten. Dann steht Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen, euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wir haben eine gemeinsame Ausrichtung. Wir haben ein gemeinsames Ziel als Gemeinde. Was ist dieses Ziel? Was ist diese Ausrichtung? So ganz modern fragt man nach der Vision der Gemeinde. Auch wenn du irgendwo bist auf Treffen, dann kommt es auch, was ist die Vision? Ne? Was ist dein Neudeutsch Mission Statement und deine Strategie, deine Ziele? Ich muss jedes Jahr übrigens, nicht nur jeden Monat, einen Bericht abgeben an unsere Bundesleitung, auch jedes Jahr. Da steht dann auch drin, was sind die Ziele, ne? Wie sind die erreicht worden, was möchtest du tun, so Management-like. Mein erster Gedanke war, sorry, wenn ich das jetzt ehrlich sage, überleben. Ich glaube, ein Ziel ist auf jeden Fall, wir wollen nicht untergehen, wir wollen dranbleiben. Und ich glaube, das war so ein Jahr auch der Entmutigung. Und wir merken auch, wie Entmutigung sich breit macht. Was steht hier als der Gott des Durchhaltens? Und wer den Gemeindebrief gelesen hat, der versteht auch, was ich damit meine. Ne? Du siehst du die junge oder die alte Frau? Ne? Könnt euch nochmal das Bild anschauen. Das heißt, bei all den Zielen ist auch wichtig, dass wir ankommen. Gott möchte, dass du ankommst. Ich weiß von einem General, wenn er seine Soldaten in den Krieg geschickt hat, dann war sein Kommt heil zurück. Und das wünsche ich mir, dass wir bei alledem wirklich heil bleiben. Das ist wichtig. Du als Person, auch wir als Gemeinde. Was sind unsere Ziele? Ich sage jetzt mal ein paar provokative Ziele. Es kann auch ein Ziel sein. Es soll bleiben, wie es immer war. Ist auch ein Ziel. Ich habe ein Buch gelesen über einen Pastor, der in verschiedene Gemeinden kam, und da war das ein Ziel von manchen Leuten. Es soll sich ja nichts ändern und der Pastor ist auf jeden Fall der Feind, weil der verändert ja was. Ich habe eine schlechte Nachricht, wenn du zu dieser Gruppe von Leuten gehörst. Ohne Veränderung, glaube ich, werden wir kein Ziel erreichen. Ne? Ich möchte euch einladen, schaut unten den Keller an. Schaut euch an, was da geworden ist. Da gab es Veränderung, da ist eine Wand rausgebrochen worden. Da gab es Veränderung, da wird jetzt ein Boden reingelegt. Da wird die Struktur geschaffen für Teenie-Räumlichkeiten, auch Leute einzuladen, andere Teenies. Ohne Veränderung ist manches nicht möglich. Vielleicht kann ich euch sagen, ich bin kein Mensch, der Veränderung mag, ne? So beiläufig von meinem Persönlichkeitsprofil. Ich hasse Veränderung, ehrlich. Ich weiß auch nicht, warum Gott mich berufen hat in manchen Dingen, wo ich sage, Herr, ich mag eigentlich kein Pionier sein, ich mag nicht immer der Erste sein und nicht der Erste, der alles abkriegt, und ich mag keine Veränderung. Eigentlich mag ich Business as usual. Was steht in Römer 8,14? Und der Heilige Geist kommt und es gibt Business as usual. Nein, da steht, wer vom Heiligen Geist getrieben ist, der ist Kind, der ist Sohn, Tochter. Das heißt, du musst eine Entscheidung treffen. Darf der Heilige Geist, darf er uns bewegen? Pneuma, ne? Wort für Geist, Wind. Der Wind weht, wo er will. Er bewirkt Dinge. Er bringt unser Gemeindeschiff in eine bestimmte Richtung. Darf der Heilige Geist wirklich machen, was er will mit uns? Ich frage ganz provokativ und ich meine das ernst. Ich habe auch schon gesagt, Heilige Geist, komm. Du, hier bin ich. Und ich war so erschrocken, als der Heilige Geist kam. Der kam in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nicht erlebt hatte. Änderung, ne? Merkt ihr was? Veränderung? Und ich war so erschrocken von dieser Macht und Herrlichkeit Gottes, dass ich zurückgezogen bin und habe versucht, ein Loch zu finden, um mich zu verkriechen. Und dann mein nächster Gedanke war, oh, ich muss Buße tun. Ich habe den Heiligen Geist gerade, ich habe ihn erst eingeladen, habe ich die Tür zugebatscht. Ne? Was will ich damit sagen? Es ist ein Risiko, wenn du sagst, Heiliger Geist, komm. Es ist ein Risiko, dass du hier sitzt. Wir sind übrigens eine Pfingstgemeinde, ne? Nochmal so nebenläufig. Es ist ein Risiko zu sagen, habt ihr Gott hat mich erinnert an den Vers, überleg dir genau, was du hier jetzt singst. Egal, was du mir gibst, es klingt gut. Sechser im Lotto, Porsche, egal, was du mir nimmst, ne, dir sei mein Lob. Es ist gefährlich. Ich meine das ernst, was ich hier sage. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist ein Risiko. Aber jetzt kommt das andere. Aber es ist etwas, was, es wird Spaß machen. Es wird Freude machen. Gott hat einen Plan und es wird ein Abenteuer sein, wo wir wirklich ihn erleben, wo wir merken, wie Dinge passieren, wie Menschen heil werden, gesund werden. Diese ganze Palette. Aber ich bin, glaube ich, noch bei dem Vorpunkt, ne? Gemeinsam. Wir müssen es gemeinsam wollen. Wenn der eine sagt, ich kann jetzt nicht mitrudern und steckt sein Ruder, was weiß ich, einfach nur so da, blockiert er, ne? Dann wird sich wahrscheinlich das Schiff im Kreis drehen. Ne? Es geht darum, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Anderes Ziel kann sein, Hauptsache, egal was passiert, Hauptsache es geht mir gut. Es gibt auch solche Menschen. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es gibt das große Ziel, den Missionsbefehl. Wahrscheinlich, wer Bibelschule war, wird dann gleich sagen, ja, Matthäus 28, 19, 20 ist der Befehl, der Auftrag. Ich denke, den kennt ihr alle, ne? Nur darum geht, zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Nochmal so weit. Jüngerschaft. Das heißt, Jesus möchte Jüngerschaft. Wie sieht es aus, Jüngerschaft? Wie sieht es aus bei uns in der Gemeinde? Ich nehme wieder die Anleihe vom DLRG. DLRG, die Vision, ne? Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, wo ich glaube, wir als Familie Mitglied sind. Weil meine Tochter gern schwimmt. Weiß nicht, von wem sie das hat. Die kann sogar über den Baggersee schwimmen, das schaffe nicht mal ich. Vielleicht mit einer Luftmatratze. Nicht unsportlich, ich mag kein Wasser. Also ich mag Wasser in meinem Glas, ich mag Wasser als Bestandteil in meinem Bier. Ich mag Wasser beim Kochen, wenn der Reis dadurch gekocht wird. Aber ich mag nicht Wasser, was in meine Nase kommen kann, oder in meinen Stirnhöhlen. Wobei ich denke, Vision DLRG. Ich sage es nochmal so platt, die wollen aus Nichtschwimmer Schwimmer machen, aus Schwimmer gute Schwimmer, aus guten Schwimmern Rettungsschwimmer, aus Rettungsschwimmer Rettungstaucher, ne? So geht es weiter. Ich mache gleich den Sprung, die Übertragung, das ist sowas wie Jüngerschaft. Ja? Habt ihr das gemerkt? Es gibt Leute, die sind der Gemeinde oder dem Reich Gottes fern. Wir wollen die näher ans Reich Gottes bringen. Du lädst ein, du lädst zweimal ein, dreimal ein, vielleicht dann nicht mehr. Du lädst ein, nicht mehr und kommt. Du gibst Zeugnis, du erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir sollen Zeugen sein, das heißt einfach erklären, was Gott tut in deinem Leben. Wenn Gott nichts getan hat oder wir keine Veränderung wollten, dann haben wir wahrscheinlich schlechte Karten mit Zeugnis geben. Dann hat man ein Zeugnis, was 20 Jahre alt ist. Das kommt nicht immer gut, ne? Auf jeden Fall, wir wollen die Menschen ins Reich Gottes bringen. Wir wollen, dass sie diesen Gott kennenlernen, diesen Jesus. Und wir wollen, wenn sie ihn kennengelernt haben, dass sie das aus Anfängerchristen reife Christen werden, reifere Christen. Wirklich hin zu Vätern und Müttern in Christus. Ja, Vaterschaft, Jüngerschaft, das heißt Reife. Du kannst dir mal überlegen, wo bin ich gereift im letzten Jahr? Was hat sich verändert in meinem Leben? Wo bin ich Jesus ähnlicher geworden? Nicht mehr lebe Christus, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Das ist auch Selbstwertung, ne? Zu werden, was du bist. Nicht dein Ego, ne? Mein Haus, ne? Mein Auto und so weiter, mein tolles Gehalt, sondern das, was Jesus für dich hat, dein Selbst, was er in dich hineingelegt hat, soll sich entfalten. Das heißt, wir haben hier das Ziel ist eigentlich vorgegeben, ne, dieses große Ziel. Es gibt gibt auch eine große Gemeinde, wo wir während einer Pastorentagung waren als Pastoren. Die haben auch so einen Entwicklungspfad, ähnlich wie beim DLRG. Ne? Da geht es um Bekehrung. Dann kommt, das ist wirklich auch als Entwicklungspfad bezeichnet, Grundlagen des Glaubens, siegreich leben lernen 1, Mitgliederaufnahmekurs, siegreich leben lernen 2, Entwicklung zum Dienst, Entwicklung zur Evangelisation, Entwicklung zur Leiterschaft, Zellenleiter, Grundkurs, Entrückung. Das habe ich jetzt dazu gedichtet, ne? Aber ihr seht, da ist so ein Entwicklungspfad. Jetzt frage ich nochmal, was ist unser Ziel? Ja, wir wollen Jünger machen. Wir wollen, dass aus Christen oder aus Nichtchristen Christen werden, dass die Menschen Jesus kennenlernen, dass sie darin wachsen, in der Intimität, ich formuliere es einfach mal anders, diesen Jesus kennenlernen, der alltagstauglich ist, der Probleme lösen kann und löst, nicht nur kann, er tut's, der mich begleitet mein ganzes Leben, bis ich diesen Übergang mache, ne, ins ewige Leben hinein. Und ich sage immer, oder ich zitiere, die ersten 100 Jahre der Ewigkeit sind die schwierigsten. Oder 120, ne, müssen wir vielleicht eine andere Zahl nehmen. Manche haben hier schon die 100 Ball erreicht. Das heißt, das ist das Ziel. Und wo ist jetzt unser Part? Wo ist mein Part? Ich mache bewusst diesen Vergleich, diese Riesengemeinde, eine der größten Gemeinden oder deutschsprachigen Gemeinden, die hat jeden dieser Schritte, hat die als Prozess. Ne? Da gibt es Gruppen, die sich um jeden dieser Schritte kümmern. Wir können diesen ganzen Entwicklungspfad nicht ableisten als kleine Gemeinde. Ganz, ganz einfach, ne? Ich kann mich noch erinnern, im Gespräch, Leitungsteam, oder ist auch egal, wir müssen mehr evangelisieren. Sag ich, ja, das ist richtig, das ist okay. Kam noch mal eine Stimme, wir sollten auf die Straße gehen. Wir sollten auf jeden Fall mehr von Jesus erzählen. Dann frage ich, möchtest du das machen? Dann, nein, eigentlich nicht. Kommentarlos, ne? Ich möchte auch viel. Glaub mir, ich sehe die Dinge, die fehlen. Ich kann auch vergleichen, glaub mir, ich kann gut vergleichen. Das kommt aber nicht immer gut raus, ne? Deswegen möchte ich euch bewusst machen, wir haben eine Aufgabe. Und ich möchte nochmal erinnern an die eine Gemeinde, Sendschreiben, kleine Kraft, unscheinbar, vielleicht verachtet. Die haben ein Lob gekriegt. Eine der zwei Gemeinden, wo es Jesus ein Häkchen gemacht hat. Nicht die Riesengemeinde Ephesus. Mega Erweckung. Mega Gemeinde. Mega Action. Null Liebe. Erste Liebe. Ich möchte es bewusst so überzeichnen, weil es soll bewusst werden, einmal, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir haben nicht viel Kraft im Sinne von Ressourcen. Das ist vielleicht nochmal die Erinnerung an den Putzplan. Und das, was wir haben, müssen wir gezielt einsetzen. Vorbereiteten Werke wandeln. Gott hat schon Werke vorbereitet für uns, die passen für uns. Ja? Ich kann euch sagen, was diese Werke nicht sind. Es ist nicht die Weltevangelisation oder Afrika im nächsten Jahr komplett zu missionieren. Jedes Dorf zu erreichen, wird nicht unsere Aufgabe sein. Ja, aber vielleicht ist die Aufgabe, ich komme wieder zu den Teenie-Räumen, denkt an dieses, ne, Menschen in diese Reife hineinbringen, Jesus fern und auch zu begleiten, ne, aus jungen Christen, reife Christen, ältere Christen, Väter, Mütter. Wir haben die Teenies, wir haben unsere Kinder. Das ist so ein Fokus, wo ich sage, da fängt es schon an, das Ziel klar zu werden. Was haben wir eigentlich? Ne? Wir müssen schauen, dass wir unsere Teenies wirklich auf die Spur bringen, dass wir sie abholen. Klar bauen wir, wir investieren Geld, ne, haben wir auch beschlossen. Aber es geht darum, dass diese jungen Menschen, dass wir die Werte hineinlegen, jetzt, wo wir noch können. Wie sie sich entscheiden, haben wir nicht in der Hand. dass wir sie abholen und vielleicht dann auch wir irgendwann mal hier eine Teenie-Gruppe haben, die einen Lobpreis macht. Oder ich sag mal, wenn das hier mein Stab ist, ich möchte den Stab weitergeben können an jemand. Also nicht an jemand Älteren, sondern an jemand Jüngeren. Und ich möchte nicht, dass unsere Jungen das gleiche nochmal machen müssen wie wir Alten. Die sollen hineinwachsen. Versteht ihr, was ich meine? Dieser Prozess Jüngerschaft. Wir haben vielleicht diesen Entwicklungspfad, ne, von ganz fern bis Entrückung. Ne, ich übertreibe mal. Wir müssen uns fokussieren. Wo können wir auf diesem Pfad, wir als kleine Gemeinde, wir mit unseren Kräften, wo hat Gott diese vorbereiteten Werke für uns, für dich? Und ich glaube, das ist eins ist diese Jugendarbeit, die wichtig ist, wo wir uns investieren, wo sich viele investieren, wo man jetzt am Umbau gesehen hat, ne, wo viel läuft. Es kann auch sein, kleine Dinge, wir laden ein, ne, du lädst deinen Nachbar ein, wir haben Gottesdienste, Familiengottesdienste, einmal im Monat, alle zwei Monate mit Essen, Gemeinschaftstag, wo wir Menschen einladen können, sagen, komm doch mit. Das ist auch so dieser, wo ich den Ball an euch spiele. Ladet ein, bringt Leute mit zu solchen Anlässen. Vielleicht haben wir hier keinen, der sagt, ich gehe auf die Straße, aber du kannst vielleicht Leute einladen. Du kannst für Leute beten. Wir möchten, dass wirklich die Menschen errettet werden, dass sie Jesus kennen. Und ich möchte einfach so ein paar Dinge loswerden, weil ich habe mich auch immer gefragt, was ist so mein Platz, was ist so mein Part, was kann ich tun, wo ist so mein Ding. Und ich kann jetzt nicht genau für dich sagen, ne, dein Entwicklungspfad ist von da bis, was weiß ich, Lobpreisleiter oder, aber ich kann dir Mut machen, einfach die kleinen Dinge auch zu tun. Gott sucht Menschen, sucht dich, der auch bereit ist, den einzuladen, vielleicht so anzurufen. Wir haben Leute, die im Altenheim sind, zu besuchen. Es gibt viele Dinge, die da sind, die man tun kann. Ich möchte jetzt niemandem schlechtes Gewissen machen und vergib mir, wenn ich einem vielleicht auf die Füße tritt. Ich möchte nur aufzeigen, was es alles gibt. Und wisst ihr, was für mich im Moment der wichtigste Dienst ist hier in der Gemeinde, oder einer der wichtigsten Dienste, sonst werde ich nämlich nicht mehr hier sein, könnt ihr mir glauben, ist der Dienst des Ermutigers. Wir brauchen Ermutiger, wir brauchen Leute wie, für mich ist der Barnabas so ein Bild, ne? Der Barnabas, der investiert sich in den Paulus, der Paulus ist abgeschrieben, ne? Der hat sich zwar hat ein Bekehrungserlebnis, aber der hat eine blöde Vergangenheit. Er hat die Christen verfolgt. Und der Barnabas investiert sich in den. Ja, klar, der schickt ihn erstmal auf die Insel. Manchmal ist es gut, du bist auf der Insel, hast dort vielleicht deine Reifung, deine Zeit. Aber er holt ihn auch wieder zurück von der Insel. Er bringt ihn in den Dienst rein. Das ist vielleicht auch noch so der Dienst des Türöffners. Wir brauchen Leute, die sich investieren. Wir brauchen Ermutiger. Und ich möchte euch Mut machen, seid Ermutiger. Ermutigt. Kritik ist auch wichtig. Vielleicht, es gab mal so, jemand hat so eine Art Regel aufgesetzt, bevor du kritisierst, dass du dreimal oder fünfmal ermutigst. Finde ich nicht schlecht, den Gedanken. Selbst in der Pädagogik habe ich Bücher gesehen, wo man als Methode Ermutigung einsetzt, um Kindern etwas beizubringen. Wir brauchen Ermutiger. Nicht umsonst, was ist eine Bezeichnung des Parakletos, des Herbeigerufen? Der ist der Tröster, der Ermutiger. Ich brauche oft Ermutigung. Manchmal tut es gut, man hat Menschen, die einem Mut machen. Wisst ihr, ich kann es auch von mir sagen, aber ich denke, das trifft auch. Meistens weiß ich, was nicht läuft. Ich weiß die Dinge, die schief laufen. Auch du in deinem Leben, ich glaube, Du weißt, was du falsch gemacht hast, oder du weißt, wenn etwas nicht funktioniert. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt und dir dann auf den Kopf sagt, du bist fett, du musst abnehmen, ist es keine Ermutigung. Ja? Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich glaube, du schaffst es, jede Woche oder jeden Monat ein Kilo runterzukommen. Ich glaube, du siehst schon etwas schlanker aus, ne? Zumindest wenn ich meine Brille nicht auf habe. Nee, das darfst du ja nicht sagen. Aber ich überzeichne hier bewusst, um das darzustellen. Ermut, wir brauchen Leute, die Mut machen, ne? Der Edison, der hatte einen Ermutiger im Hintergrund, das war sein Vater, der ihn immer wieder ermutigt hat. Wir haben auch diesen Dienst, ich habe das Aaron und Hur genannt, so die Hände Mose halten. Ne? Ihr kennt diese Geschichte in 2. Mose 17 ist es, wo Israel den ersten Kampf hat, ne? Raus aus dem Land, Ägypten. Der erste Konflikt mit den Amalekitern. Mose ist auf dem Berg, solange er die Hände hebt, siegt Josua mit dem Volk unten in der Ebene. Ne? Ist auch ein super Bild für Teamwork. Und Mose schafft es irgendwann nicht mehr. Und was sagt dann Aaron und Hur? Du Schlappschwanz, hättest du nur genügend trainiert, ne? Hättest du nur genügend stille Zeit gemacht. Jetzt heb schon deine Arme hoch, mach schon, mach schon. Wir holen dir einen größeren Stein, dann kannst du noch besser sitzen. Nee, die machen das nicht, ne? Ich habe jetzt über das erfunden. Sie heben es, ne? Aaron und Hur, jeder hebt eine Hand. Und wir haben auch hier den Dienst, wo wir unterstützt sind. Und ich bin dankbar für die Leute, die diesen Dienst haben und die Hände heben, damit der Kampf weitergehen kann, damit es gemeinsam vorwärts gehen kann. Ne? Merkt ihr was? Gemeinsam in einem Boot. Manchmal ist es so, wenn dein Nachbar abstürzt, stürzt auch du ab. Ja, wenn du im Bergsteigen, jeder ist am Seil gekettet, wenn der eine stürzt, müssen die anderen das tragen, auffangen oder sie stürzen auch mit ab. Also es gibt auf jeden Fall die Dienste Ermutiger sein. Es gibt so diese Türöffnerdienste, ja, wie der Barnabas. Man kümmert sich, man holt jemand ab, du siehst jemand dastehen, vielleicht einen, der zum ersten Mal in die Gemeinde kommt. Du holst ihn ab. Wir sind hier auch abgeholt worden, als wir zum ersten Mal hier waren. Das hat uns geholfen. Du hilfst jemand in die Berufung hineinzukommen. Ja, vielleicht rufst du auch an. Oder auch diese praktische Hilfsdienste. Du kannst jemand, vielleicht hast du Zeit, vielleicht ist Zeit deine Kapital, deine Ressource. Vielleicht, dann kannst du deine Zeit einsetzen. Vielleicht hast du mehr Zeit, dich im Putzplan einzutragen. Mehr Zeit, andere Leute zu besuchen. Dann setz doch deine Zeit ein. Ich möchte jetzt keinen Druck machen. Ich möchte aufzeigen, welche Dienste, wie wir gemeinsam vorwärts gehen können. Und ich glaube auch, wenn du anfängst, darin zu gehen, in diesen vorbereiteten Werken, dann wird es mehr werden. Du wirst hineinkommen in etwas, was Gott für dich hat. Und es wird dahin laufen, wo du dich entfalten wirst, deine Selbstwertung. Ich glaube nicht, dass du damals wusstest, dass du in die Mission gehst. Vor, ich weiß nicht, 20 Jahren. Das heißt, man kann nicht sagen, du machst heute das und in 10 Jahren dieses. Ich hoffe, ich kann euch da abholen. Ich möchte euch Mut machen, denkt an die kleinen Dinge. Als ich hier war, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe den Kopierer installiert. Das ist die Aufgabe eines Pastors. Aber es hat mir Freude gemacht. Ich wusste, das ist für die Gemeinde und da war mein Herz drin. Ne? Obwohl, ich sage euch, Technik kann sehr zicken. Ne? Ich möchte euch Mut machen. Einfach geht den Schritt. Ne? Besuchsdienst, Dienst des Gebets, Fürbitte, wichtiger Dienst. Ich weiß, an manchen Tagen bin ich total überzeugt und weiß, jemand muss für mich gebetet haben oder in besonderer Weise, weil ich mich so durchgetragen gefühlt habe. Ja, das Dankeschön für all die, die beten. Bleib dran. Vielleicht hast du ein Herz, vielleicht möchtest du auch einfach Leute um dich sammeln, die gemeinsam beten. Und schon entsteht ein Hauskreis oder ein Gebetskreis. Ich möchte euch einfach aufzeigen, was alles möglich ist. Ich spüre oft so die Erwartungshaltung, dass es der Pastor machen muss. Ich sage das jetzt ganz direkt. Ich sag jetzt einfach auch direkt, selbst wenn der Pastor Zeit hätte für all solche Dinge, glaube ich nicht, dass der Pastor all diese Dinge machen muss. Er wird die Leute freisetzen, finden, er wird es fördern. Ja, ich werde solche Dinge fördern. Ich werde sagen, hey, probier's doch mal aus. Ich werde versuchen, Mut zu machen. Gründe doch einen Hauskreis. Du musst nicht Theologie studiert haben, ne, um irgendwie zusammenzukommen. Da tauscht man sich aus. Jeder kann ein Bibelwort lesen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, wahre Begebenheit, die ist 1914 passiert, 1914 bis 16, also vor über 100 Jahren. Und da war die Endurance, war ein Schiff, war unterwegs mit dem Ernest Shackleton. Der war so ein Abenteurer, der wollte die Antarktis überqueren zu Fuß. Er hat es nicht geschafft, er ist dadurch berühmt geworden, dass er mit seinen, insgesamt waren es 28 Menschen, Leute, der hat 2 Jahre überlebt in dem Packeis. Ne? Die sind in dem Packeis eingefroren, Schiff zerquetscht worden. Der hat eine Wahnsinnsrettungsgeschichte hinter sich. Echt verrückt, was da passiert ist. Ich kürze es auch ganz ab. Aber es war dieser Shackleton, war ein Leitertyp. Der hat es geschafft, all die Leute zu haben, die Gaben hatten, die er nicht hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin mir meiner Unzulänglichkeit als Leiter oder Pastor absolut bewusst. Ich habe damit auch kein Problem. Es gibt vielleicht andere Pastoren, die müssen Dinge tun, weil sie Angst haben, einer kann es besser. Ich freue mich über jeden von euch, der irgendwas besser kann als ich. Du darfst es machen. Ich habe damit absolut keinen Stress. Vielleicht ist es deswegen, warum ich auch hier vorne stehe. Wisst ihr, meine Aufgabe ist es, die Leute herauszubringen, euch in die Berufung hineinzubringen. Das heißt nicht, dass ich alles kann. Absolut nicht. Das ist die Aufgabe von Leitung, ne? Auch nicht nur von mir, von unserem Leitungsteam. Ich wünsche mir, dass ihr hineinkommt und manches fängt ganz klein an. Drucker einrichten, keine Ahnung, Toiletten putzen, Putzplan, Stühle aufstellen. Ich weiß nicht, wie viele Stühle ich schon aufgestellt habe in meinem Leben. Wie viel Kabel ich gesteckt habe, damit ein Gottesdienst läuft. Ich bin mir dessen nicht zu schade. Ich weiß, es ist für das Reich Gottes. Ich weiß, das, was ich tue, bringt uns vorwärts. Ja. Egal, was du tust in diesem Boot, ne, wenn du das Bild nochmal vor Augen hast. Es bringt uns vorwärts. Uns als Gemeinde. Im Reich Gottes. Klar, es kann nicht jeder predigen. Es kann nicht jeder Lobpreis machen. Es kann nicht jeder, was auch immer. Es gibt verschiedene Berufungen, verschiedene Begabungen. Aber jeder Platz ist wichtig, dass er besetzt ist. Ich wollte es einfach hier euch aufzeigen. Macht den ersten Schritt und denkt an die Talente, die an dieses Gleichnis. Egal, auch wenn du nur ein Talent hast, vergrab's nicht, ne? Sondern haushalte damit. Vielleicht bist du der Ermutiger, der anderen sagt, der betet und dann vielleicht anruft und sagt, ich habe einfach, möchte dir Mut machen und einfach sagen, Gott liebt dich oder was auch immer. Das kann die Entscheidung sein. Ich denke immer noch an das Beispiel von Karl-Heinz, wo er berichtet im Gottesdienst, wo ein Mädchen steht auf, hat ein Wort, ne, und sagt, Jesus liebt dich, ne? Und alle denken so, oh, das weiß ich doch, da gab es schon die Aufkleber, ich habe sogar 2 auf meinem Auto, einen auf meiner Bibel, auf meiner alten, und oh, das weiß doch jeder, ne? Und was war gewesen? Es war ein Rema-Wort, ne? Unterschied Logos-Rema. Gott liebt dich, ist schön, ne, wenn es hier ist, aber wenn in deine Situation hineinkommt. Und da war jemand, da kann man es jetzt gut erklären, der hat gesagt, Gott, ich gehe heute in den Gottesdienst und wenn du nicht irgendwie redest zu mir, dann bringe ich mich um. Ne? Er war so verzweifelt. Und dieses war ein Wort für ihn. Ne? Gott liebt dich. Der hatte Gottes Liebe gesucht. Und das war dieses Rema-Wort. Ich weiß nicht, wie viele Tote das Mädchen ausgestanden hat oder die Person, die das ausgesprochen hat. Trau dich, etwas zu tun. Das ist Veränderung übrigens. Ne? Okay, ich hänge, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde immer noch an Punkt 1. Ich gehe schnell auf Punkt 2 und 3 ein. Also, ich hoffe, ich habe das deutlich machen können. Wir möchten das, was Gott zeigt, fokussiert tun mit den Ressourcen, mit den Kräften, die wir haben. Wir können uns es nicht leisten, uns zu verzetteln. Wir können es uns nicht leisten. Ja, ich habe so viele gesehen, die sich verzetteln. Die sind dann in ihrem Laufrad drin. Ich war da auch schon drin, übrigens. Und irgendwann fällst du tot raus. Ne? Und was ist passiert? Denkst du, wo waren die vorbereiteten Werke? Null. Aber du hast irgendwas am Laufen gehalten, aber nicht das, was Gott wollte. Und das tut mir auch manchmal weh, wenn ich Kollegen einen Korb gebe und sage, nein, dafür habe ich jetzt nicht das Herz oder nicht die Zeit. Ich habe auch so diesen, da ist immer so dieser Druck da, du musst doch dies tun, jenes tun. Da kommt auch dieser fromme Leistungsdruck auf dich. Ne? Ha, ich müsste doch dies oder jenes oder da habe ich ne und dort. Lass dir zeigen, lass diese Ruhe, in dieser Ruhe hinein. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ausbrennen, dass wir durchhalten. Deswegen nochmal der erste Gedanke, als ich diese Formulare zum Ausfüllen hatte, ne? Bericht, überleben, um das, den Kreis zu schließen. Überleben heißt, ich gehe mit meinen Ressourcen so um, dass ich in den vorbereiteten Werken gehe und nicht dabei kaputt gehe. Nicht nur nicht dabei kaputt gehe, sondern dass es Spaß macht, dass Jesus Freude schenkt. Okay, jetzt aber verlassen wir wirklich Punkt 1. Vers 6, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir haben hier Jesus im Mittelpunkt. Und hier geht es auch so um geistliche, so einen geistlichen Raum zu schaffen. Und mein Wunsch ist, dass unsere Gottesdienste eigentlich alles christozentrisch ist. Jesus im Mittelpunkt. Wenn Menschen hier hereinkommen in den Gottesdienst, die spüren, hier spüre ich die Liebe Gottes. Hier fühle ich mich angenommen. Hier kann ich ich selbst sein. Ich muss nichts vorspielen. In der Welt muss ich eine Rolle spielen, vielleicht auch zu Hause. Ich muss stark sein, ich muss kompetent wirken. Es gibt gewisse Kleidungsvorschriften. Aber hier im Reich Gottes, in der Familie, ne, wir sind Familie, darfst du selbst sein. Und so soll unser Gottesdienst ausschauen, dass wir wirklich einmütig mit voller Übereinstimmung ihn preisen, Jesus im Mittelpunkt steht, wir ausgerichtet sind auf ihn mit dem, was wir hier tun, wir offen sind für den Heiligen Geist. Ich gehe gleich zum nächsten Punkt, ich kürze noch ein bisschen ab, weil wir zeitlich hier schon fortgeschritten sind. Könnte man auch noch ausführen. Vers 7, darum ehrt Gott, die Herrenhuter Jahreslosung, indem er einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Darum, ne, ist auch so diese Folge von dem Gemeinsamen, wir haben gemeinsam die Offenbarung Gottes erlebt, oder als Person. Interessant ist das Wort, einander annimmt, heißt auch, je nachdem, mit dazu nehmen, militärisch in eine Armee eintreten, jemand bei der Hand nehmen oder zur Seite nehmen, zur Seite führen, jemand in die Gemeinschaft mit aufnehmen. Auch als Helfer. Auch hier, klar, Jesus der Mittelpunkt. Und Jesus möchte, dass wir Hand in Hand gehen. Und hier muss ich auch nochmal zu dem gemeinsam zurückspulen, weil was sagt Das ist das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben wie dich selbst und den Nächsten wie dich selbst. Wenn das erste nicht funktioniert in deinem Leben, wenn du nicht Gott lieben kannst und oder dich selbst nicht lieben kannst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Manche Leute sind hart zu anderen Menschen, sie sind genauso hart zu sich selbst. Oder genauso, wie sie sich selbst behandeln, behandeln sie andere Menschen. Wir brauchen hier, deswegen rückspulen zu dem Gemeinsamen, diese Offenbarung von Gottes Liebe. Du brauchst diese Offenbarung, wie Gott dich liebt, wie er dich angenommen hat. Es gibt oft so Fälle, wo ich mir selber nicht vergeben konnte und Gott gesagt, ich habe dir schon längst vergeben, ne? Die Seite ist blank. Vielleicht hast du in ihrem Strafregister was stehen, aber nicht in meinem. Vielleicht gibt es Punkte irgendwo, einen gewissen Ort im Norden, aber nicht in meinem Sprache. Ich habe dir vergeben. Ne? Merkt ihr das? Die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr, die Liebe Gottes. Keine Punkte, keine Regeln, keine nett gemeinte Kritik, kein Schlag mit der Bibel auf den Kopf. Gottes Güte, ne? Das heißt, wir brauchen diese Offenbarung. Wer Gott ist, diese Liebe, und wer wir sind, dass er uns liebt. Das ist die Voraussetzung. Sonst kann ich den anderen nicht annehmen. Das ist so, ja. Solange wir diese Offenbarung, oder solange ich diese Offenbarung nicht habe, dass Gott mich so liebt, dann kann ich den anderen auch nicht lieben. Der Bruder wird mir oder die Schwester immer auf den Keks gehen, weil ich mich selber nicht angenommen habe. Ich kann die Person nicht annehmen, wird sie verurteilen, weil ich mich selber verurteilt. Ja. Es ist der Aufruf, lass dir diese Offenbarungsliebe schenken. Und das ist die Voraussetzung, dass wir einander annehmen können, wie Christus. Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er kam herunter. Er war in dieser Beziehung. Er wusste, wer der Vater ist. Er hatte diese Liebe voll und ganz. Wir sahen seine Herrlichkeit, die so weiter, wie Johannes da beschreibt. Er war die personifizierte Liebe Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und diese Menschen hatten diese Begegnung mit Jesus. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen diese Begegnung. Und so konnte Jesus die Menschen auch annehmen. Auch ein Judas. Ne? Ich glaube, der Jesus hat nicht gewusst, dass der ein Dieb ist. Und trotzdem hat er ihn angenommen. Der hatte eine Chance gekriegt. Ne? Er hat es auch mit dem Petrus ausgehalten und auch den anderen. Und mit noch vielen anderen Menschen. Weil diese Liebe in ihm war. Deswegen, wenn wir diese Liebe zulassen in uns, dann können wir den anderen nicht nur aushalten, wir können auch lieben. Okay, wir machen hier einen Break. Vater, ich danke dir, dass du uns geliebt hast. Ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast. Wir wirklich so in deinem Boot, was Gemeinde heißt, sitzen. Vater, ich bete, dass du auch gerade für dieses Jahr uns als Gemeinde in diese vorbereiteten Werke hineinbringst. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest und zeigst, wo er Schritte tun kann, ohne Stress und ohne Druck. Dass du uns wirklich vorwärts bringst, gemeinsam uns weiterbringst zu dem Ziel, was du für uns hast. Und ich danke dir, dass wir das in deiner Liebe tun dürfen, auch in dieser Gelassenheit, weil du der Anfänger und Vollender bist. Du bist der, der das durchhält und die Kraft schenkt. Wir dürfen es in deiner Kraft tun. Ich danke dir dafür. Amen.